Ja, heute soll es ein Stück um ein Reizthema gehen, möchte ich mal sagen. Nicht ein Reizthema, weil es ein Streitthema ist, sondern weil es schon vor 2000 Jahren ein Reizthema war. Deswegen hat Gott was darüber geschrieben in seinem Wort. Weil es für Jugendliche und Kinder schon ein Reizthema ist, für Erwachsene und ich denke auch für Ältere. Wir wollen mal einen Abschnitt lesen aus dem 1. Johannesbrief, aus dem 2. Kapitel. Ich denke, da fällt gleich ein Wort, wo jeder was mit anzufangen weiß und weiß, dass da wir so unsere Schwierigkeiten mit haben. 1. Johannes 2, wir wollen lesen die Verse 12 bis 17. Ich schreibe euch, Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind um seines Namens willen. Ich schreibe euch, Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch, Jünglinge, weil ihr den Bösen überwunden habt. Ich schreibe euch, Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Ich habe euch, Väter, geschrieben, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich habe euch, Jünglinge, geschrieben, weil ihr stark seid, und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Lust des Fleisches und die Lust der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern ist von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Ja, es ist mir wirklich ein Anliegen, nachher besonders ein bisschen was über die Welt zu sagen. Nicht, weil ich denke, dass das mir nichts zu sagen hätte, ganz im Gegenteil. In der Beschäftigung mit den Versen habe ich einfach festgestellt, dass es mir besonders viel zu sagen hat. Und als ich Kind war, ich kann mich nicht mehr an so viele Predigten erinnern, so als ich auch klein war. Aber wenn das Wort Welt fiel in Predigten, da wäre ich immer am liebsten gegangen. Weil da ging es nämlich meistens um Dinge, die ich gerne tun wollte, die mir aber verboten wurden. Oder zumindest hatte ich so das Empfinden, dass mir die verboten werden sollten. Ich denke, manches war auch tatsächlich vielleicht ein wenig gesetzlich, aber dem Grundsatz nach muss ich so 20, 25 Jahre später sagen, die Brüder hatten einfach recht in dem, was sie weitergegeben haben. Wir wollen aber den Text von vorne anfangen. Ich möchte auch versuchen, noch so ein, zwei, ja, vielleicht Besonderheiten oder Dinge uns zu zeigen, die uns nicht so direkt ins Auge springen beim Lesen. Ich finde es schön, dass der Apostel den Vers oder den Abschnitt einleitet. Das ist ein ziemlich einmaliger Abschnitt. Das ist meines Wissens nach der einzige Abschnitt in Gottes Wort, wo die Familie Gottes, die uns geschildert wird, tatsächlich wachstumsmäßig so zergliedert wird in drei verschiedene Gruppen. In Kinder, in Jünglinge und in Väter. Wir finden schon, dass auch Kinder benutzt werden als Bild. Wir finden auch den vollen Wuchs eines Christen und so weiter. Aber ich will da jetzt keine Regel rausmachen, aber ich kenne keinen anderen Abschnitt in Gottes Wort, wo wir so komprimiert tatsächlich die Darstellung der Familie Gottes in Wachstumsunterscheidungen haben. Und da finde ich es schön, dass der Apostel in Vers 12 erstmal eine gemeinsame Basis hinstellt. Jetzt mag einer sagen, wie ist die gemeinsame Basis? In Vers 12 steht auch Kinder. Ich weiß nicht, wer sich noch erinnern kann, als wir den Johannesbrief betrachtet haben. Es werden hier zwei verschiedene Wörter für Kinder benutzt. Das Wort, was in Vers 12 für Kinder benutzt wird, ist ein anderes als das, was in Vers 14 oder in Vers 18 benutzt wird. In Vers 12 wird ein Wort für Kinder benutzt, was Familienzugehörigkeit beschreibt. Dieses Wort hat im Griechischen die Betonung der Familienzugehörigkeit. Das sagt nicht, es ist ein kleines Kind, sondern sagt, es ist ein Kind, so wie ich das Kind meines Vaters bin. Das werde ich immer bleiben, sowohl des Irdischen als auch des Himmlischen. Das beschreibt die Familienzugehörigkeit. Das hat nichts mit Alter oder mit Reife oder mit sonst irgendwas zu tun. Es sagt einfach, es ist ein Kind, es hat einen Vater, es gehört zu einer Familie. Während das Wort, was wir später für Kinder finden, in Vers 14 und Vers 18, das könnte man übersetzen mit Kindlein, kleines Kind. Kommen wir noch kurz drauf, was das denn bedeuten mag. Ich schreibe euch Kinder, ich schreibe euch Kinder Gottes. Das meint er hier in Vers 12. Kinder Gottes, ich schreibe euch, weil euch die Sünden vergeben sind, um seines Namen zu hören. Das ist die Basis, die alle Kinder Gottes teilen. Ihnen sind die Sünden vergeben. Und das ist wirklich ein köstliches Gut und ein köstlicher Gedanke. Ich weiß nicht, ob wir uns immer noch so daran erfreuen, dass uns die Sünden vergeben sind. Dass wir freigemacht sind. Dass der Jesus bezahlt hat. Wir gewöhnen uns ja an so vieles. Und es ist auch nicht schlimm, wenn uns Sachen so gewohnheitsmäßig, wenn wir sie so gewohnheitsmäßig abrufen können, wenn wir sie verinnerlicht haben. Aber ist uns das noch was Besonderes? Weil euch die Sünden vergeben sind. Das ist so ein Vers hier, da ging es mir so, ich schreibe euch Kinder. Da schreibt ja der Johannes eigentlich. Der Johannes schreibt ja, sagen wir mal, Sie werden sich angesprochen gefühlt haben als von dem Johannes, der Sie als seine Kinder anschreibt. Aber als ich den Vers gelesen habe, ich habe gar nicht an den Johannes gedacht. Für mich war das so, ja, als ob Gott selbst, und es ist Gott selbst, der durch den Johannes geschrieben hat, ich habe euch schreiben lassen, meine Kinder. Das steht hier zwar nicht, aber so habe ich es einfach empfunden. Es ist ein Wort von Gott selbst. Er hat den Johannes es niederschreiben lassen. Natürlich den Kindern des Johannes, aber im übertragenen Sinne uns, die wir seine Kinder sind, hören wir das Reden Gottes, der uns nochmal sagen möchte, ich schreibe euch auf der Grundlage dessen, dass euch die Sünden vergeben sind. Das ist nämlich auch etwas, was da drinnen steckt. Das, was jetzt kommt, das richtet sich an Kinder Gottes, an Gläubige in aller erster Linie. Das war ja hier im Brief, ist das ja nicht an jeder Stelle gleichermaßen so. Nochmal ganz kurz zum Hintergrund des Johannesbriefs. Als der Johannes diesen Brief schrieb, da kamen neue Lehren auf. Im späteren Verlauf haben sich daraus die Gnostiker entwickelt. Die hatten im Großen und Ganzen drei Stoßrichtungen. Die einen leugneten, dass der Herr Jesus der Sohn Gottes gewesen ist. Die anderen leugneten, dass der Herr Jesus Mensch gewesen ist, und die dritten sagten, man kann nicht Gott und Mensch in einer Person sein. Das ist das, was wir als Lehre der Gnostiker kennen. Und das hatte im Schlepptau eine große Weltlichkeit. Da kommen wir nämlich jetzt hier gleich zu dem Thema, weil sie sagten, der Leib, das ist irdisch. Man braucht ein bisschen mehr Licht. Es ist alles so Geistwesen und so weiter. Der Leib, ist ja ganz egal, was der Leib macht. Im Leib kannst du tun, was du möchtest. Hauptsache der Geist, der hat ein bisschen Licht. Und das brachte im Schlepptau viel, viel auch sittlich-moralische Verderbnis mit sich. Und das ist der Hintergrund. Und viele der Dinge, die Johannes schreibt, sind dazu da, um ganz klar unter den Gläubigen aufzudecken, wer ist ein Gläubiger? Und diese zu befestigen, oder wer ist ein ungläubiger Irrlehrer und Verführer, und diesen zu brandmarken durch seine sehr absoluten Sätze, die er in seinen Briefen formuliert. Das ist ein bisschen der Hintergrund des Johannesbriefs. Aber hier wendet er sich jetzt ganz, ganz stark an die Kinder Gottes in diesem Abschnitt, der jetzt kommt. Dann geht's los. Ich schreibe euch Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Und dann lesen wir in der zweiten Hälfte von Vers 14. Ich habe euch Väter geschrieben, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich habe mir angelesen, dass dieser Satz zwar eine kleine Änderung quasi im grammatischen Erzählstil hat, aber sonst hundertprozentig inhaltlich dieselbe Aussage. Es ist nur einmal aus der Sicht des Johannes geschrieben und einmal stellt er sich im zweiten Mal auf die Sicht des Empfängers, ich habe euch geschrieben. Aber die Aussage des Satzes ist hundertprozentig dieselbe. Das ist ja interessant. Ich schreibe euch Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich habe euch Väter geschrieben, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Der von Anfang an ist, das ist hier im ersten Johannesbrief mit ziemlicher Sicherheit der Herr Jesus mit gemeint, weil, wenn wir den ersten Vers im ersten Kapitel lesen, dieser Anfang, der uns hier geschildert wird, schildert den Anfang des Herrn Jesus auf dieser Erde. Was von Anfang an war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut haben und unsere Hände betastet haben, betreffend das Wort des Lebens. Das ist nicht der ewige Anfang in dem Sinne, wie wir das so kennen, dass Gott von Ewigkeit her war, sondern das hier bezieht sich ja schon auf den Anfang, den der Herr auf dieser Erde genommen hat. Und so denke ich, dass hier der von Anfang an ist, der Herr Jesus gemeint ist. Natürlich durch den Herrn Jesus erkennen die Väter auch den Vater. Das kann gar nicht anders sein. Es gibt auch gar keinen anderen Weg, den Vater zu erkennen, als durch den Herrn Jesus. Ja, niemand kommt zum Vater als nur durch mich, sagt der Herr Jesus. Aber bei den Jünglingen und bei den Kindlein, da finden wir Ermahnungen. Bei den Vätern finden wir keine Ermahnung. Das finde ich sehr interessant. Da lohnt sich mal drüber nachzudenken. Das ist nämlich das ist was Exklusives. Das ist wirklich was Exklusives im besten Sinne. Hier waren welche, da kann der Geist Gottes schreiben, ich schreibe euch, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist, und er hat nichts weiter dazu zu sagen zu den Vätern. Warum nicht? Warum nicht? Ich möchte es mal etwas plakativ formulieren. Weil diejenigen, denen der Herr Jesus alles ist und die den Herrn Jesus erkannt haben, denen er völliges Genüge ist, die nichts anderes brauchen, denen hat Gott keine Ermahnung zu geben. Das ist so. Wer den Herrn Jesus völlig erkannt hat, der Liederdichter sagt, wir hatten ein ähnliches Thema auf dem Bibeltag gestern in Ennepetal, der Liederdichter sagt, im Wort, im Werk, im ganzen Wesen sei Jesus und sonst nichts zu lesen. Wenn das so ist, und das bewegt mich einfach, dann braucht Gott uns keine Ermahnung zu geben. Das ist was ganz Köstliches. Deswegen glaube ich, es gibt nicht so viele Väter. Und ich glaube, die einer sind, die würden nicht von sich wagen zu behaupten, dass sie einer wären. Die sind es einfach und erfreuen sich der Gemeinschaft, die sie mit dem Herrn Jesus haben. Das ist was ganz Besonderes. Dieser Vater, diese Väter, die hier geschildert werden, die haben alles in dem Herrn Jesus. Ist das nicht wunderbar? Mein Herz ist wirklich so ein bisschen dahingeschmolzen, als ich darüber nachgedacht habe, wie das sein muss. Wenn der Herr Jesus wirklich alles ist in meinem Herzen, es muss wunderbar sein, Gott braucht mir keine Ermahnung zu geben. Wirklich wunderbar. Dann möchte ich jetzt ganz kurz erst zu den Kindlein kommen. Ich schreibe euch Kinder oder Kindlein, weil ihr den Vater erkannt habt. Eigentlich, dass dann auch die Ermahnung, die Kinder betreffen, finden wir dann ab den Versen 18 bis 21. Ich möchte nur, das sind die, ganz bestimmt, die jung im Glauben sind, unabhängig von dem Alter, was sie haben. Das kann jemand 7-Jähriges sein, das kann auch jemand 70-Jähriges sein. Es sind die, die frisch im Glauben sind. Es sind die, die dem Herrn Jesus besonders kostbar sind. Als er dem Petrus in seinen Dienst einsetzt in Johannes 21, da hieß es zuerst, weide meine Lämmer. Das sind dem Herrn Jesus die Liebsten. Das bin ich mir hundertprozentig sicher. Die entsprechen ganz denen, denen er sich so zuneigt. Die frisch sind, die nicht so viel wissen und doch sich bekehrt haben, schon ein so natürlich brennendes Herz für ihn haben und die auch besonderen Schutzes und besonderer Anleitung bedürfen. Die sind ihm besonders kostbar. Und ich möchte bei den Kindlein heute nur so viel sagen: Wenn du ein Kindlein bist, dann sei dir gewiss, du bist dem Herrn Jesus so kostbar, wie du es dir nicht vorstellen kannst. Er liebt die Kindlein, er liebt die, die sich jung bekehrt haben, ganz besonders. Er wird dich nie verlassen, sowieso nicht. Kein Mensch, der sein Eigentum ist, wird er je verlassen. Das ist alles klar, wir können das nicht, ich möchte das gar nicht gegeneinander aufwiegen. Aber sei dir versichert, der Herr Jesus liebt dich ganz besonders. Und dann steht hier, weil ihr den Vater erkannt habt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, da möchte ich noch vielleicht kurz darauf eingehen. Wir haben ja so einen gewissen Mangel manchmal, möchte ich sagen. Und ich habe mich auch schon mit Brüdern auch hier unterhalten. Das klang da auch so ein bisschen durch, die sahen das ähnlich. Und ich weiß, dass es in anderen Gemeinden auch so ist. Wir haben so ein bisschen so einen Mangel, den Vater zu erkennen. Versteht mich nicht falsch. Der Herr Jesus ist unser Heiland und er ist unser Erretter. Er hat alles für uns gegeben. Aber wir dürfen in dem Herrn Jesus auch den Vater erkennen. Der Vater ist derjenige, der den Herrn Jesus gesendet hat. Er wählte seine Kinder, wie es der Liederdichter sagt, nur aus der Mitte der Sünder. Das ist der Vater im Himmel. Wie erkennt man den Vater im Himmel? Das sagt die Bibel ganz klar. Nur durch den Herrn Jesus. Der Herr Jesus rügte den Philippus. Es war wirklich eine Rüge. Philippus, so lange bin ich unter euch. In wie sagst du mir, zeige mir den Vater. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wenn wir den Herrn Jesus sehen, dann seien wir versichert. Dann sehen wir auch den Vater, ob wir es uns bewusst sind oder nicht. Bei jeder seiner lieblichen Handlungen im Neuen Testament, die wir von ihm sehen, wie er sich den Menschen gegenüber offenbart hat, wie er in Gnade und Barmherzigkeit hier gewandelt ist, zeigt er uns den Vater. Er hat ihn offenbar gemacht. Es sagt die Schrift ganz klar. Ist uns das bewusst? Wir haben da manchmal so ein distanziertes Verhältnis zu dem Vater im Himmel. Da haben wir auch schon mal ein bisschen Schwierigkeiten, ihm im Gebet zu nahen, weil er für uns vielleicht so eine, versteht mich nicht falsch, ich weiß keinen besseren Ausdruck einfach, so eine graue Eminenz ist, der über den Dingen thront, unnahbar. So ist der Vater im Himmel. Ganz sicher nicht. So ist er ganz sicher nicht. Und wir haben oft ein bisschen ein Problem. Ist mein Eindruck, ist auch oft geprägt, kann geprägt sein durch familiäre Verhältnisse. Es ist kein Geheimnis, dass zum Beispiel, wo in der Familie schwierige Verhältnisse zum Vater sind, oft die Kinder Schwierigkeiten haben, tatsächlich später auch im Verhältnis zum Vater im Himmel. Das ist ganz allgemein bekannt, das prägt uns. Aber er möchte das nicht. Und ich glaube, ein guter Schritt zu lernen, wer der Vater im Himmel ist, wenn wir das Neue Testament lesen und immer, wenn wir den Herrn Jesus in Aktion sehen, dann sagen wir uns mal, das ist der Vater im Himmel. Er zeigt ihn. Nicht nur ein müdes Gemälde davon, nicht nur ein bisschen was, nicht undeutlich, in seiner ganzen Fülle. Er hat nichts zurückgehalten. Er hat alles gezeigt. Ja, und die Kindlein, die hier beschrieben sind, die haben den erkannt. Und da kommen wir schon ein bisschen zu dem Problem, wo ich dran rühren möchte. Wenn ich den Vater nicht richtig erkannt habe, dann brauche ich mich nicht beim Jüngling oder bei den Vätern zu suchen. Dann sollte ich mich vielleicht eher schon mal hier und da noch bei den Kindlein suchen. Ja, wir haben oft so niedrige Ansprüche an uns selbst, wo wir uns gerne so einsortieren in unserem Wandel. Uns reicht es ja oft schon, wenn wir die richtigen Wünsche haben. Wenn wir uns die richtigen geistlichen Dinge wünschen, ohne sie getan zu haben, dann sind wir ja schon oft ganz zufrieden mit uns. Also mir geht das. Manchmal ertappe ich mich dabei, dass ich schon happy bin, dass der Herr mir überhaupt den richtigen Wunsch aufs Herz gibt. Und es ist auch was Schönes, es kommt von ihm, keine Frage. Aber da haben wir es noch nicht getan. Nur weil ich weiß, dass es eine Waffenrüstung Gottes gibt, habe ich sie noch nicht angezogen. Ja, da gibt es einfach Unterschiede. Und ich glaube, am besten kommen die? Können wir uns das ein bisschen angucken an den Jünglingen? Da steht es in Vers 13, ich schreibe euch Jünglinge, weil ihr den Bösen überwunden habt. Das ist ja schon eine Aussage, auch da lesen wir ja mal so schnell so darüber weg. Ich schreibe, wer ist denn der Böse? Fangen wir mal damit an. Den Bösen überwunden. Es gibt nur einen, den Bösen. Das ist der Teufel selbst. Ich kenne sonst niemanden, den die Bibel den Bösen nennt. Es ist Satan selbst, der hier gemeint ist. Ich schreibe euch, weil ihr den Bösen überwunden habt. Ich mache jetzt eine Schlussfolgerung in dem Vers, dass ich nur ein Jüngling bin, wenn ich den Bösen auch mal überwunden habe. Und das ist ja nicht irgendwas. Das ist ja nicht was, was ich mal im Vorbeigehen so gerade passiert oder so. Das ist ja wirklich was. Wenn von mir einer sagen könnte, Simon, das ist einer, der hat den Bösen überwunden, da würde ich mich freuen. Da würde ich mich wirklich freuen. Ich glaube, das ist nicht eine Kleinigkeit, das ist was, das ist schon ein ganz, ganz, und das werden wir gleich sehen, das ist ein reifer Christ, der mitten im Leben steht, der Jüngling. In geistlicher Kraft, das beschreiben die Jünglinge in Gottes Wort, es gibt an anderer Stelle, heißt es, glaube ich, gibt es junge Brüder und jüngere Brüder. Die jungen Brüder sind die wirklich Jungen, die jüngeren Brüder, da kann man von ausgehen, das sind so welche so im Alter 25 bis 40. Was ist das Kennzeichen? Das ist da, wo der natürliche Mensch voll im Saft steht. Das sind die guten Jahre. Das sind übrigens auch die guten Jahre, die Gott gerne benutzen möchte. Wo ich persönlich wirklich zu meiner Beschämung sagen muss, die meisten besten Jahre meines Lebens habe ich da verbracht, wo wir gleich noch von lesen werden. Sehr traurig, wenn das so ist. Wenn wir das mal sagen müssen, die beste Zeit unseres Lebens haben wir in der Welt verbracht. Irgendwann, wenn wir in Rente sind, abgehalftert, gesundheitlich schon so ein bisschen reduziert, dann fangen wir an und fragen mal, was wir dem Herrn noch geben können. Oft ist das so. Ist eine bittere Wahrheit, aber es ist oft einfach so. Die besten Jahre sind vorbei. Jünglinge, was zeichnet ein Jüngling aus? Und da können wir mal weiterlesen, jetzt Mitte Vers 14. Ich habe euch Jünglingen geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Der Vers wird also erweitert, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt. Das ist neu. Und ich glaube, die Stärke kommt aus dem Bleiben im Worte Gottes. Das glaube ich nicht nur, da bin ich ganz hundertprozentig von überzeugt. Das ist die Aussage des Satzes. Und da schon mal eine Sache, die wir vielleicht mal grundsätzlich merken können, vor allen Dingen im ersten Johannesbrief, wenn das Wort Bleiben irgendwo steht, bleibt. Für uns hat das ja im Deutschen oft den Begriff von, naja, ich bleibe oder ich bleibe nicht. Bin gekommen, um zu bleiben oder eben auch nicht. Ich bleibe mal kurz und gehe wieder. Hier im Johannesbrief trägt das Wort bleiben den Charakter von verweilen. Oder man könnte auch sagen wohnen. Wohnen. Es ist eben nicht die Flüchtigkeit, sondern die Beständigkeit. Ja, das ist nicht mal irgendwie irgendetwas, sondern es ist dauerhaft. Wohnen ist ja schon. Also Wohnen hat in meinem Ohr schon so einen ganz anderen Klang als irgendwo bleiben. Wohnen sagt für mich, ich habe mich dauerhaft irgendwo niedergelassen. Das Wort Gottes wohnt in ihnen. Und das ist der Kernpunkt. Da hängen nämlich Sachen dran, wenn das Wort Gottes in uns wohnt. Und dann möchte ich mal mit einer Sache anfangen. Im Wort Gottes wohnt man nicht zufällig. Das fällt einem nicht zu, im Wort Gottes zu wohnen, im Wort Gottes zu bleiben. Das macht Arbeit. Im Wort Gottes zu Hause zu sein, ist Arbeit. Und so schön es ist und so wichtig und so gut, ich möchte das nur unterstreichen, morgens bevor man aus dem Haus geht, einen Blick in das Wort Gottes zu tun. Ich glaube nicht, dass wir aus dem Haus gehen sollten, ohne wenigstens einen kurzen Blick in das Wort Gottes getan zu haben und unsere Knie gebeugt zu haben. Aber im Wort Gottes wohnen ist ein wenig mehr. Das ist nicht 10 Minuten morgens mal schnell irgendeine praktische Belehrung abgeschifft oder ein Trost zugesprochen für den Tag. Das ist Beschäftigung mit Gottes Wort, systematische Beschäftigung mit seinem Wort. Uns aneignen, was seine Gedanken sind, was er sagen möchte. Und die Bibel ist nicht primitiv oder trivial. Da muss man auch mal graben. Nicht mal, man muss immer graben. Das fällt einem nicht zu. Und der Zufall bringt uns diese Zeit nie. Brauchen wir nicht zu glauben, dass wenn wir das nicht fest einplanen, die Zeit von selber kommen würde, um im Wort Gottes zu lesen, ja, und ins Gebet zu gehen. Wir brauchen übrigens beides. Und zwar gleichmäßig. Wenn wir das Gebet vernachlässigen, dann haben wir den Hang, gesetzlich zu werden. Und wenn wir das Wort Gottes vernachlässigen, haben wir manchmal schon so ein bisschen den Hang, ein wenig schwärmerisch zu werden. Das ist auch so. Es ist ausgewogen. Wir brauchen beides. Es sind die Kernelemente unseres Lebens. Und wir müssen uns das einplanen. Alle anderen Dinge, die uns wichtig sind, die planen wir ja auch ein. Das ist doch einfach so. Dinge, die uns wichtig sind, die planen wir ein. Da planen wir unseren Tag drumherum. Fangen wir doch mal an, unseren Tag so ein bisschen um das Wort Gottes herum zu planen, um das Gebet herum zu planen. Meint ihr, Gott lässt sich was schenken? Meint ihr, wir werden mal vor ihm stehen und sagen, Herr, da habe ich so viel Zeit in deinem Wort verbracht, was hatte ich davon? Das ist eine unverschämte Frage eigentlich, wo ich so drüber nachdenke. Es wird nie passieren. Denkt einer ernsthaft, er hätte einen Nachteil dadurch, wenn er das tut? Denkt er würde etwas verpassen, wenn er sich mit dem Wort Gottes beschäftigt oder seine Knie beugt? Tja, ich habe leider schon oft in meinem Leben so gedacht und ich muss sagen, es ist mir heute immer noch nicht ganz fremd. Da kommt das einfach. Da denke ich, ach, es ist morgens, gute Zeit, gehe ich doch vielleicht lieber laufen, lese später in meiner Bibel und bete. Und ich weiß ganz genau, der Zeitpunkt kommt nicht wieder. Der kommt nicht wieder. Der kommt nicht von selber wieder. Es ist ein Irrglaube. Und der Teufel möchte nicht, dass wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen. Ja, der kann vielleicht nicht unsere Gedanken von innen heraus beeinflussen, aber von außen. Er will das nicht. Das müssen wir uns mal klar machen. Der Teufel will nicht, dass wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen. Und der will auch nicht, dass wir ins Gebet gehen. Da fährt er alles auf, was er hat. Ja, und er fällt nicht mit, der gibt uns keine Sachen, die uns so augenscheinlich sind, dass uns klar ist, dass der Teufel jetzt gerade hier an der Tür klopft und Zeit stehlen möchte. Der gibt uns immer vernünftige Sachen. Wir müssen ja noch ein bisschen die Spülmaschine einräumen, dieses und jenes. Und wir haben ja auch Aufgaben, ich will das gar nicht schmälern. Aber Punkt ist, wenn bestimmte Beschäftigungen permanent uns die Zeit am Wort Gottes rauben, kommen wir später nochmal zu, dann sind sie Welt. Das ist nämlich der Kernpunkt, was hier steht. Da kommen wir mal gleich noch drauf zu sprechen. Wenn da Dinge sind, die uns die Beschäftigung mit dem Herrn Jesus rauben, dann sind sie einfach böse. Und da liegt die Natur der Sache nicht in den Dingen selbst, sondern was sie in unserem Leben anrichten. Das muss uns ganz klar sein. Es ist einfach so. Wir machen uns etwas vor. Ich habe mir so viele Jahre etwas vorgemacht. Wie gesagt, und ich kann gar nicht behaupten, dass es heute noch so wäre. Ich weiß ganz genau, der beste Zeitpunkt für mich, ins Gebet zu gehen, ist morgens früh, direkt wenn Steffi aus dem Haus gegangen ist. Dann ist Ruhe da. Dann kann ich die Gemeinschaft suchen. Und dann kommen die Gedanken. Ja, aber wie sieht es denn hier aus? Räum doch mal hier und mach mal da. Ja, und dann habe ich gefrühstückt und dann denke ich, naja, wenn ich jetzt noch bete, dann ist mein Zucker schon wieder abgefallen, dann kann ich nicht laufen gehen. Und die Gedanken kommen, die sind auch alle richtig. Aber sie bringen Sachen zwischen mich und den Herrn Jesus. Und wenn das geschieht, ich weiß das ganz genau, dann ist man abgeschnitten oft für den Tag. Ja, da fällt man vielleicht nicht in grobe Sünde, aber die schöne Gemeinschaft, das ist alles nicht so da einfach. Es ist alles irgendwie, weil man weiß, ich habe die gute Gelegenheit einfach gehen lassen. Ich möchte an uns appellieren, wirklich, uns mit dem Wort Gottes zu beschäftigen. Im Psalm 27 Das ist auch so ein schöner Vers, so ähnlich wie der Andi, den heute Morgen vorgelesen hat. Ich möchte ihn mal gerade vorlesen, braucht er nicht aufzuschlagen. Einer meiner Lieblingsverse aus den Psalmen. Eins habe ich von dem Herrn erbeten, danach will ich trachten, eine Sache, diese eine Sache, zu wohnen im Hause des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Lieblichkeit des Herrn und nach ihm zu forschen. Zu forschen, das ist Arbeit. Es ist Arbeit. Wer denkt, das geistliche Leben, ein Leben im Sieg, wäre keine Arbeit, der täuscht sich. Es ist nicht so. Es ist Arbeit und es ist Kampf. Das möchte ich uns jetzt auch noch ein bisschen zeigen an den Jünglingen. Also, sie wohnen im Wort Gottes. Wohnen im Wort Gottes bringt, das hat Folgen, das bringt auch bestimmte Sachen mit sich. Und ich möchte uns mal ein paar Sachen aufzählen, die meinem Verständnis nach Jünglinge auszeichnen, abgeleitet davon, dass sie im Wort Gottes zu Hause sind, dass sie eine gute Kenntnis vom Wort Gottes haben. Und da können wir uns mal fragen, ob das bei uns alles so der Fall ist, ob wir diese Dinge auch kennen, ob wir da drin zu Hause sind. Ein Jüngling, der weiß nicht nur, dass seine Sünden vergeben sind. Ein Jüngling weiß auch die Frage der Sünde geklärt. Ein Jüngling hat Frieden mit Gott, wirklichen Frieden, dauerhaften Frieden. Nicht, dass der Friede von Gottes Seite aus wackelig ist, aber unser Wissen um den Frieden, da haben viele Christen durchaus ein ernsthaftes Problem mit. Ein Jüngling hat Heilssicherheit, Gewissheit, weil er ruht auf dem Wort Gottes. Er hat die Frage der Sünde geklärt. Er weiß etwas davon, nicht nur, dass der Herr Jesus für ihn gestorben ist, sondern dass er auch mit dem Herrn Jesus gestorben ist. Dass er auferweckt worden ist mit dem Herrn Jesus. Ein Jüngling weiß etwas von himmlischen Örtern, von den Segnungen, die dort auf ihn warten. Und das ist der Punkt. Dort hat er gekämpft. Da ist unser Kampf. Der Epheserbrief sagt es uns. Der Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Der Kampf ist in den himmlischen Örtern. Da kämpft der Jüngling. Das ist seine Front, wo er zugange ist. Und wenn wir da nicht zugange sind, dann möchte ich einfach mal ganz platt sagen, sind wir mal zumindest noch kein gereifter Jüngling. Wenn wir diese Dinge nicht kennen, wenn wir ständig Angst haben, wir würden doch verloren gehen, wir haben keine Sicherheit unseres Heils und so weiter und so fort, dann sind wir noch kein Jüngling. Dann sind wir vielleicht auf dem Wege, einer zu werden. Aber dann, darauf möchte ich hinaus. Dann müssen wir forschen in seinem Wort. Ich habe Jahre damit verbracht, Nöte zu haben, was mein Heil angeht. Ich habe Jahre damit verbracht. Und es kam nicht auf einen Schlag. Es kam durch Forschen im Wort Gottes. Es kam durch die Beschäftigung mit dem Wort Gottes. Gott beim Wort zu nehmen, zu wissen, was er denn schreibt in seinem Wort. Das zu verinnerlichen, da kam Sicherheit meines Heils. Und irgendwann war sie einfach da. Das kam einfach. Und ich kann mich noch so ein bisschen erinnern, wie das war, als mir das so ersten Mal so richtig, richtig merkte, irgendwie ist der Groschen gefallen, was das für ein wunderbarer Moment war. Den müssen wir kennen. Den müssen wir kennen, nicht im Sinne, weil wir sonst nicht in den Himmel kommen. Das ist ja völliger Quatsch, darum geht es nicht. Aber wie wollen wir kämpfen, wenn wir nicht mehr sicher sind, ob wir überhaupt errettet sind? Das geht nicht. Wo soll die Freude herkommen, wenn wir uns nicht auskennen im Gotteswort? Wenn wir in den einfachsten Sachen völlig unbefestigt sind, irgendwie, ich glaube, sagt der Jakobus, hin und her bewegt, von jedem Wind in jede Richtung. Jüngling zu sein, das ist was sehr Erstrebenswertes. Das ist in meinen Augen, ist das wirklich auch wie bei dem Vater. Ich empfinde das als eine Auszeichnung, wenn zu mir einer sagen könnte, der Simon ist ein Jüngling, in dem Sinne, wie es hier steht, nicht im Sinne seines sonstigen Auftretens vielleicht, dann würde ich mich freuen. Weil meines Empfindens nach ist das alles, was den mündigen Christen in seinem Kampf auf dieser Erde für den Herrn Jesus auszeichnet. Es ist was Schönes, ein Jüngling zu sein. Was Erstrebenswertes. Vor den Jünglingen ziehe ich meine geistlichen Hüte, wenn ich das so sagen darf. Es gibt sie. Ich glaube, es gibt, von den Jünglingen kann ich ganz sicher sagen, ich kenne auch Jünglinge. bei den Vätern, da wäre ich immer, bin ich schon, möchte ich schon vorsichtiger sein, das zu beurteilen. Bei den Jünglingen kann ich einfach sagen, ich kenne Jünglinge. Ich kenne Schwestern, die Jünglinge sind. Das steht ja hier wohl völlig außer Diskussion. Das ist hier nicht um, das muss man nicht weiter erwähnen, dass hier Schwestern, dass hier Frauen wie Männer gleichermaßen angesprochen sind. Das ist ja ganz klar. Ich kenne Schwestern, die so sind. Ich kenne Brüder, die so sind. Und ich kenne auch viele, die auf einem guten Weg dazu sind. Aber ich kenne auch einige, wo ich sagen muss, da ist einfach noch ein großer Mangel. Und oft fehlt es an der Beschäftigung mit Gottes Wort. Und jetzt möchte ich dazu kommen, was uns die Beschäftigung mit Gottes Wort so oft raubt. Da kommt hier so eine Ermahnung. Liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Den Satz möchte ich ganz kurz erklären. Das ist nämlich auch so ein ganz berühmter Johannessatz. Der ist das ist ein abstrakter Satz. Das heißt, er zeigt eine absolute Wahrheit ihrer Natur, ihres Wesens nach. Das hier ist nämlich nicht die Beschreibung eines Gläubigen, die da. Dieser Satz, in Gänze ausgesprochen, ich formuliere ihn etwas mit eigenen Worten, wenn jemand die Welt liebt, so war die Liebe des Vaters nie in ihm, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Und so wird die Liebe des Vaters nie in ihm sein. Wer gewohnheitsmäßig seiner Natur, seinem Wesen nach die Welt liebt, ist überhaupt kein Gläubiger. Das ist ganz klar. Und soll ich mal eine ganz ernste Frage stellen? Ist hier vielleicht jemand unter uns, der von sich sagen muss, wenn er ehrlich ist, vor sich selbst, ich liebe diese Welt, der noch nie in Liebe an den Herrn Jesus gedacht hat? Das ist nämlich ein Zeichen des neuen Lebens. Das tun die Menschen nicht, die kein neues Leben haben. Die lieben den Herrn Jesus nicht. Du liebst die Gläubigen nicht. Oder du liebst vielleicht die Menschen hier nur, weil sie nett sind. Oder freundlich. Oder liebevoll, was ja eine gute Sache ist. Aber du liebst sie nicht, weil sie Kinder Gottes sind. Weil sie zur Familie Gottes gehören. Dann liebst du die Welt. Und wenn du die Welt liebst, wirst du vergehen, das lesen wir in Vers 17. Kommen wir noch kurz darauf zu sprechen gleich. Ja, so müssen wir uns erstmal fragen, wenn uns die Liebe zur Welt gewohnheitsmäßig kennzeichnet, dann tun sich Fragen auf. Und das genau möchte dieser Satz auch bewirken. Es ist ein Prüfstein. Es geht nicht hier in diesem Satz darum, das ist jetzt die praktische Anwendung, die einfach zu unterscheiden ist von der Kernaussage, die praktische Anwendung für einen Gläubigen, da wir wissen, dass wir nun mal leider sündigen, dass wir auch ganz bestimmt die Welt auch schon mal lieben. Vielleicht nicht. Wir denken ja, die Welt. Die Welt ist nicht nur die Kneipe und da, wo das rote Licht im Fenster an ist. Ja, von dem Gedanken können wir uns mal ganz schnell verabschieden. Die Welt ist alles das, wo der Herr Jesus nicht drin ist. Das ist die Welt. Ja. Und so glaube ich, dass wir alle ein Problem mit der Welt haben. Und als praktische Anwendung auf uns ist eins ganz klar. Die Liebe des Vaters ist in dem Gläubigen. Sie ist drinne und sie wird auch nicht mehr weggehen. Das ist verbrieft in Gottes Wort. Aber der Genuss, unser Genuss, die Liebe des Vaters, die in uns ist, genießen zu können, die ist in dem Maße geschmälert, ganz hundertprozentig, wie wir uns mit der Welt beschäftigen und die Welt, die wir können, uns der Liebe des Vaters nicht erfreuen, wenn wir das lieben, was den Herrn Jesus hasst. Ja, das sagt der Herr Jesus, die Welt hasst mich. Ich bin nicht von dieser Welt. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wir können das Johannesevangelium mal lesen. Da kommt, glaube ich, 80 Mal das Wort Welt vor. Der Herr Jesus ist nicht von dieser Welt. Er ist gehasst von dieser Welt. Und ein Gläubiger sollte auch gehasst sein von dieser Welt. Wenn die Welt uns hasst, das ist ein sehr gutes Kennzeichen. Ich kann mir kein besseres Kennzeichen neuen Lebens vorstellen, als wenn man von der Welt gehasst wird. Das ist einfach so. Sie haben mich gehasst. Sie werden auch euch hassen. Ja, was ist denn die Welt? Ich habe eben schon mal die ganz rudimentäre, alles das, wo der Herr Jesus nicht drin ist. Ich finde, manchmal ist die Einteilung ganz hilfreich. Wir sagen oft Welt und halt das Gegenteil. geistlich oder himmlisch, zum Erklären. Es gibt Dinge, die sind einfach in sich böse. Punkt. Ich sage nur, das ist das einfachste Beispiel, wo die meisten, die eine ist in der Welt unterwegs, sie denken an den Rotlichtviertel und ja, das ist in sich böse. Da braucht man gar nicht so drüber zu diskutieren. Ja, und dann gibt es aber Dinge, die sind in sich gar nicht böse. Die Beschaffenheit der Dinge in sich sagt oft noch nicht, ob das Welt ist oder nicht, sondern was wir damit tun und welchen Platz es in unserem Leben einnimmt. Laufen gehen ist sehr gesund, aber laufen kann auch Welt sein. Wenn es sich zwischen mich und den Herrn Jesus drängt, ist es Welt und dann muss es weg. Ja, muss uns einfach klar sein. Die Beschaffenheit der Dinge regelt, ob es Welt ist oder nicht. Wir brauchen keine Listen aufzustellen wie früher. Das ist alles Welt. Kino, Fußballplatz, Stadion, das und das und das. Da gab es ein paar Sachen, die waren auf der Grenze. Ein paar Sachen sind okay, können wir uns sparen. Stellt es sich zwischen mich und den Herrn Jesus, ist es Welt. Egal wie toll die Sache sonst ist. Da kann auch wandern, Bergwandern, Bergsteigen. Ich rede mir einfach von den Dingen, die ich gerne mache. Das kann alles Welt sein. Wenn es mich geistlich schädigt, anfängt zu schädigen, die Beziehung schmälert, dann ist es Welt und dann muss es weg. Hier steht dann, was in der Welt ist. Die Lust des Fleisches, die Lust der Augen, der Hochmut des Lebens, die Lust des Fleisches, das haben wollen. Die Lust der Augen ist das, und das ist heutzutage ein großer Punkt, das Konsumieren wollen mit den Augen. Das tut mir leid, das ist einfach ein unangenehmes Thema. Wir haben auch einen Fernseher zu Hause, ist auch gar kein Problem, man kann ruhig einen Fernseher haben, ich will gar keine Regeln aufstellen. Aber die Lust des Konsumierens, der Fernseher, Instagram, Facebook, wie viel Zeit verschwindet da drin? Mit welchem Schmutz? Ich kann es selber von mir sagen. Ich bin da gerade wieder wirklich, das hat mich nochmal ganz neu gepackt, das Thema, anhand meinem eigenen schlechten Beispiel. Mit wie viel Dreck beschäftigen wir uns? Wir auch im Internet. Mit wie viel Dreck? Wir haben überhaupt gar keinen Einfluss darauf. Es kommt uns ins Haus getragen, ohne dass wir etwas dagegen tun können. Da müssen wir mal einfach drüber nachdenken. Es ist die Welt. Sie hasst den Herrn Jesus und wir holen sie uns oft ohne Not ins Haus. Das möchte ich einfach sagen. Wenn wir einfach mal nur die Dinge lassen würden, die nicht Not tun würden, was für ein Segen wäre das? Ja, und das gilt für das verstehen auch die Jüngsten. Das versteht jeder. Jeder auf seinem Niveau erkennt die Dinge, die ihm wichtiger sind als der Jesus. Und der Johannes schließt diesen Brief mit: Kinder, hütet euch vor den Götzen. Das ist nämlich der nächststärkere Ausdruck. Das, was Welt ist, ist im Prinzip auch ein Götze, weil es stellt sich an die Stelle von dem, was Gott sein möchte. Und dann ist es ein Götze. Ist unangenehm? Es ist so. Es ist einfach so. Wir können Gottes Wort nicht entschärfen. Ja, der Hochmut des Lebens, das ist das etwas sein wollen. Etwas gelten wollen. Wie hat mal einer gesagt: Wenn schon nicht in der Welt, dann vielleicht wenigstens unter Brüdern. Da ist was Wahres dran. Das etwas gelten wollen, das beliebt sein wollen, anerkannt sein wollen, Macht auszuüben haben zu wollen, mehr zu wissen als die anderen und so weiter und so fort. Das ist der Hochmut des Lebens. Könnt ihr euch davon freisprechen? Ich kann mich nicht davon freisprechen. Selbst in geistlichen Dingen, wenn man mal ganz ehrlich vor sich selbst ist, da habe ich mich schon ertappt, dass ich etwas gemacht habe oder gesagt habe, weil ich eigentlich was gelten wollte. Wenn ich ehrlich war vor mir selbst und mal ganz nach unten gegangen bin, habe ich festgestellt, das hast du gemacht, weil du es besser wissen wolltest. Weil du was gelten wolltest. Es ist einfach so und es ist Sünde. Es ist Sünde. Es ist der Hochmut des Lebens. Ich finde, das hat uns unheimlich viel zu sagen. Und die Welt, wie gesagt, sie kommt oft, die fällt nicht mit der Tür ins Haus. So dumm ist der Teufel nicht. Da brauchen wir keine Sorgen zu haben. Er wird uns schon das geben, wo er uns genau packen kann, genau an dieser Schnittstelle oft, die so nicht so gut zu beurteilen ist. Denken wir mal an Lot. Er sah die Ebene des Jordan. Wie war sie für ihn? Gleich dem Garten des Herrn, gleich Ägypten, und was war das dritte? Ich gucke gerade, schlage gerade nach, 1. Mose 13. gleich, also Land des, gleich dem Garten des Herrn, Land Ägypten, und dass sie, also er sah die Ebene des Jordan, sie war gleich dem Garten des Herrn und gleich dem Land Ägypten. Er konnte die Dinge nicht unterscheiden. Die Ebene des Jordan, die war nicht böse. Das war gut. Gott hat es geschaffen. Wir können Gott danken für die schönen Dinge, die er geschaffen hat. Auch zu unserer Freude. Aber dann merken wir beim Lot, da war irgendwas total verstellt in der Optik. Gleich dem Garten des Herrn und gleich dem Land Ägypten. Das war für ihn alles das Gleiche, das Göttliche, der Garten des Herrn. Das Land Ägypten, das Sinnbild für die Welt, für das System dieser Welt. Und die Ebene des Jordan, das schöne Irdische, das war für ihn alles gleich. Er konnte es nicht auseinanderhalten. Und ich glaube, unsere Optik ist leider oft auch gründlich verstellt. Aber eins ist klar, wir können unsere Optik in Ordnung bringen, wenn wir die Dinge abgleichen. Stellt es sich zwischen mich und den Herrn Jesus, dann ist es Welt. Punkt. Das ist für mich der einfachste von allen Dingen. Und wenn wir da ehrlich vor uns sind, da werden wir gar nicht so viele Schwierigkeiten haben, die Dinge einzusortieren. Was danach kommt, da tun wir es auch oft schwer mit, ist unser Gehorsam. Das Erkennen reicht nicht, sondern dann muss man auch handeln. Dann muss man die Dinge wegtun. Und wenn man es nicht tut, also der Herr hat mir auch dann hat der Herr schon mal weggetan, aber es war nicht so schön, wie er das getan hat. Es wäre schöner gewesen, ich hätte es selber gemacht. Und wie endet die Sache? Vers 17. Und die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Für den Gläubigen ist das ein herrlicher Vers. Wer den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Das ist kein Verdienen des Heils. Da brauchen wir gar nicht drauf zu kommen oder sonst irgendwas. Es würde von unserem Tun abhängen. Ich glaube, es sagt einfach etwas darüber aus. Wer den Willen Gottes tut, ein Christ tut den Willen Gottes gewohnheitsmäßig, das ist das, was ihn auszeichnet, sonst ist er kein Christ. Also wenn einer von ihm sagt, dass er nicht gewohnheitsmäßig den Willen Gottes tun möchte und das in ihm ist, dann muss man sich mal Fragen stellen. Das ist einfach so. Der Apostel sagt uns noch weitere so derartige Kennzeichen. Aber ich glaube, es ist ein bisschen mehr. Es sagt uns einfach, wenn wir den Willen Gottes tun, wir bleiben in Ewigkeit. Und es hat das Wohlgefallen Gottes. Ja, er liebt das. Dieser Satz hier, hier steht ja gar nichts über die, die die Welt lieben. Wirklich nicht? Dieser Satz ist eine Stilfigur im Griechischen bzw. im Hebräischen, finden wir auch oft in den Psalmen. Der muss diagonal ergänzt werden, das ist tatsächlich so. Ich möchte euch jetzt nicht langweilen mit den stilistischen Sachen, die dahinter stehen. Aber eigentlich heißt der Satz, und die Welt... Und der die Welt liebt und ihre Lust, der vergeht. Es ist alles Eitelkeit. Ein Haschen nach Wind, sagt der Prediger. So ist es. Wer den Willen der Welt tut, wer sie liebt, der vergeht. Ist ein ernstes Wort. Es ist auch ein ernstes Wort, ein sehr ernstes Wort für Gläubige. Was wir hier tun, wo wir die Welt lieben, es vergeht. Da kann der Herr nicht zu sagen, wohl dir, du guter und treuer Knecht. Da wird er auch kein Lob für finden. Es ist ausgeschlossen. Wo wir die geliebt haben, die ihn hassen, wo wir das System geliebt haben, das ihn hasst, da kann er uns kein Lob für geben. Dafür musste er sterben am Kreuz. Das ist Sünde. Dafür hat er bezahlt. Dass wir gut darüber nachdenken. Dass ich gut darüber nachdenke. Ja. Wer aber den Willen Gottes tut, er bleibt in Ewigkeit.